gehen wir hier ran. Ihr habt ein schönes Pult. Guten Morgen. Lieber Daniel, herzlichen Dank für die Einladung und für das entgegengebrachte Vertrauen im Dienst und in die Person. Aber ich danke auch an jeden Einzelnen von euch, die ihr heute Morgen gekommen seid. Denn wenn ihr kommt, gebt ihr mir eure Zeit. Aber auf der anderen Seite sage ich immer, da wir ja Christen sind, wenn wir irgendwo hingehen, wo Gott wirken kann, wirken wird, dann geben wir ihm die Zeit. Wir müssen Gottesdienst auch so verstehen und auch so einen Tag. Die Zeit, die du hast zur Verfügung, die gibst du mal Gott, indem du hier bist. So einfach ist das. Lasst mir noch bei euch, darf ich das ja sagen, mit den Veganern. Ja? Ihr wisst ja, der Sündenfall entstand durch eine Frucht. Das ist schon mal ein Punkt. Ja? Und dann machte, weil sie aus dem Paradies mussten, Adam und Eva, den Herrn ihnen ein Fell aus einem Tier, wie auch immer. Ja, was werden sie mit dem Fleisch gemacht haben, des Tieres? Das hat er ihnen mitgegeben, das haben die gegessen. Nur mal so viel dazu, ja? Aber wir gehen durch das Wort Gottes heute im Bereich von Gaben, von Dienste. Ich werde zwei Bereiche heute versuchen abzudecken. Das ist einmal der Bereich der Prophetie, natürlich auch wieder nicht vollständig, weil die Zeit dafür immer nicht reicht. Und im Bereich der Heilung. Ich glaube, in diesen beiden Bereichen haben wir immer zu tun, auch als Christen. Irgendwie werden wir damit in irgendeiner Weise mal konfrontiert. Gerade im Internetzeitalter darf und kann ja jeder, ist auch gut soweit, erstmal sich publizieren, ausdrücken. Und da gibt es viele Meinungen und viele Sichtweisen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, durch das viele, was wir hören, sehen wir manchmal doch nicht klarer. Ja? Das Gegenteil ist eher der Fall, dass wir manchmal wagen, was ist denn hier das Richtige? Was ist denn das, worauf es ankommt? Die Vielfalt heißt nicht, dass man besser durchblickt, sondern dass man manchmal auch verwirrter wird und durcheinander kommt. Darum geht es auch heute, durch das Wort Gottes, mit dem Wort Gottes euch deutlich zu machen, was ist der Gabendienst? Wie bekomme ich eigentlich das, was man bei manchen so manchmal sieht? Vielleicht gehörst du auch zu denen, die sich manchmal gesagt haben, das wäre schön, ich hätte dieses und jenes im Gabendienst. Die Begehrlichkeit. Du gibt es einige, die unterwegs sind und auch publizieren, in vielfältiger Weise sagen, du musst es verlangen. Du musst dich danach ausstrecken. Du musst das herbeisehen. Du musst es herbeifasten, herbeibeten, was auch immer. Ich habe eine ganz andere Position dazu. Eine ganz andere Haltung. Ich sehe auch unter Christen eine gewisse Frustration, wenn die Frage kommt, weißt du denn um die Zukunft dessen, was der Herr mit dir vorhat? Hast du eine Vision? Hast du eine Berufung? Und dann stehst du da und sagst, ich kann mich so recht nicht ausdrücken. Und dann wird gesagt, du musst doch eine Berufung haben. Du musst doch wissen. Wisst ihr, was ich denn zur Antwort gerne gebe? Vielleicht weißt du das noch nicht, was in dir vorhanden ist. Aber Gott weiß es. Und Gott ist der Initiator. Wisst ihr, warum so viele Dinge gut gemeint, gestartet, nicht funktionieren im Reich Gottes? Weil sie nicht von Inspiration des Heiligen Geistes ausgehen. Da ist vieles Eigeninitiative, vieles, ich muss ja was tun, sonst kann Gott nichts tun. Wir sagen das nicht, aber wir verhalten uns manchmal. Ich komme von einer anderen Sichtweise und sage, Gott setzt die Initiative. Gott setzt frei. Gott gibt. Wisst ihr, warum das so einfach und entspannend ist, dass du dir keinen großen Druck und Zwang machen musst? Gott weiß, womit du umgehen kannst, wenn er dir was gibt. Wir selber können uns auch geistlich gesehen nie so einschätzen, dass wir wissen, mit dem, was wir erwarten, erbitten, verlangen, ob wir da auch mitarbeiten können. Wisst ihr, Gabendienste sind Herausforderungen in jeglicher Weise. Das sieht manchmal so von vorne etwas relativ einfach aus, als ich so noch in meinem Glaubensleben war ich ja mehr im positiven Sinne gesehen, mehr Konsument als aktiv. Und dann sieht das dann immer von vorne so beeindruckend aus. Es wirkt dann immer so alles so leicht, so locker, so entspannt. Aber wenn du reinkommst in das Geschehen, hineingenommen wirst von Gott, dann stellt man fest, welche extremen Herausforderungen das bedeutet. Und Gott kennt unsere ganze Persönlichkeit. Nicht du kennst dich so gut, wie Gott dich kennt. Wisst ihr, das ist auch so die Herausforderung mit dem prophetischen Wirken und Reden. Wir haben manchmal so eine Vorstellung von unserem nächsten Bruder, Schwester. Und ich sage immer, die Kraft des prophetischen Wortes liegt darin, wenn Gott Dinge ankündigt, die du selber nicht mehr für möglich hältst, oder wo andere sagt, oh wei, Wenn der Prophet oder die Prophetin wüsste, wen sie da vor sich hat, wird sie so nicht prophezeien. Das sind die besten Prophetien, wisst ihr das? Wenn Gott sagt, so wie du dich selbst einschätzt, und wisst ihr, eine gesunde Selbsteinschätzung ist ja nicht verkehrt. Aber Selbsteinschätzung kann auch zu einer geistlichen Blockade werden. Ich stehe nicht vor euch hier, weil ich so, ich sag mal, so eine gute Selbsteinschätzung hatte, eine entsprechende Veranlagung. Oder mir ist das schon sah, wo andere das noch gar nicht für möglich hielten. So in der Rede vorne und dann geht man so einen Schwung und sagt mal die Sätze los. Das Gegenteil ist der Fall. Ich stehe nicht vor euch hier, weil ich das vom Naturell so mir gegeben ist. Es gibt ja so Sprachtalente. Es gibt ja Leute, die sind eigentlich für die Bühne geeignet, ja, sage ich jetzt mal. Ich im Gegenteil gar nicht. Ich gehöre mehr zu diesen Persönlichkeiten, letzte Reihe sitzen, damit sage ich nicht, die alle in der letzten Reihe sitzen, gehören zu denen, wie ich geartet bin, ne? Nicht, dass wir hier Missverständnis haben. Letzte Reihe sitzen, als letzter kommen, als erster gehen und bloß nicht auffallen. Ich habe manchmal so im Gottesdienst gesessen und dann wurde auch mal, und habe ich gedacht, so allein wenn ich das gesehen habe, wie die das Abendmahl ausgeteilt haben, da habe ich gedacht, Mann, gut, dass dich keiner fragt. Nun stell dir vor, erstmal wackeln hier die Knie und dann kommt das, ich sag mal, das Abendmahl, da wie das dann so durch die Reihen gereicht wird. Und du stehst am Ende der Reihe und sollst das nehmen und zitterig wie du bist und das kippt dir alles runter. Es hat mich auch nie jemand gefragt, ob ich Abendmahl mit austeilen will. War ich auch froh. Nicht mal die Kollekte. Da kann man sagen, okay, das ist nicht so schadhaft, wenn das Geld fällt, kann man es aufsammeln. Beim Abendmahlgeschirr sieht das schon anders aus. Nichts dergleichen. Es hat mich auch niemand gefragt. Und ich sag mal, Gott hat Humor. Und wir müssen Gott die Dinge überlassen. Ich sage dir es auch heute Morgen, der du in einer persönlichen herausfordernden Situation bist. Und die Botschaft Gottes lautet heute Morgen ganz klar an dich, übergib es doch mal an Gott. Sag doch einfach mal, ich habe getan, was ich tun konnte. Ich glaube, dass Menschen heute Morgen hier sind, die sich in gewisser Weise, weil es ihnen auch gesagt wurde, streng dich mal an. Da musst du nachhelfen. Da musst du mehr beten, mehr Bibel lesen. Hast du nicht genug Bibel gelesen? Hast du nicht genug? Die meiste Verkündigung läuft immer am Ende darauf raus. Und das ist doch nur eine Wahrnehmung. Die ist mir auch erst bewusst geworden, nachdem ich selber einen Kanzeldienst habe, wie viele Jahrzehnte ich gehört habe, es ist gut, aber es reicht immer noch nicht. Versteht ihr, was ich meine? Du musst immer noch was leisten. Es sieht in deinem Leben so aus, weil du immer noch nicht genug getan hast, dass es besser wird. Und ich habe immer eine klare andere Botschaft. Die lautet, lass Gott doch mal machen. Als die Arche gebaut wurde, da hat Noah genaue Instruktionen bekommen. So habe ich es verstanden, ja? Ich habe ja hier einen guten, intelligenten Mann, vom Natürlichen wie auch vom Geistlichen, ja? Der passt schon auf. Und er bekam die genaue Anleitung, wie er die Arche zu bauen hat. Für ihn war das auch was Neues. Der war kein Schiffsbauer. Der war keiner, wo er sagt, ja, das hat der schon immer irgendwie so eine Art Zukunftsmann. Der hat gedacht, wie wäre es mal mit einem Schiff und ich mache mir mal Gedanken, gar nichts. Er bekam eine genaue Instruktionsanleitung, wie er in welcher Größe, in welchem Maße die Arche zu bauen ist. So weit, so gut. Aber ist dir aufgefallen, man kann das ja so nachlesen, wenn ich so zumindest ellenlang und ellenkreuz und so weiter. Aber Noah bekam gar keine Anleitung, wie er das Ruder einzubauen hat und wo er das Ruder zu platzieren hat. Ist euch das aufgefallen? Ja, siehst du, das ist gut, ne? Deswegen bin ich auch da. Und Gott schloss die Klappe, sagt er, ich kann das ein bisschen zuspitzen, halt mal die Klappe. Ich mach jetzt mal einen Riegel vor. Ich glaube, sonst hätte er vielleicht doch manchmal, natürlich eine, auch seine Familie, ja, er war ja mit großen Belegschaft da. Übrigens, 120, ja, wobei es auch hier und da, ich gebe das ja zu, so manchmal so die Unterschiede, ja, waren es nur 120 Jahre, wie lange hat er evangelisiert, der Noah? Aber er war, so gesehen, mit der Besetzung dessen, die in der Arche ging, war er einer der erfolglosesten Evangelisten aller Zeiten, ja. Wenigstens die Familie hat ihn geglaubt, das ist ja schon was, ne? Aber der Rest des Volkes hat ihm nicht geglaubt. Und jetzt sagt Gott, alle rein, Klappe zu. Wisst ihr was? Das war was ganz Neues. Wisst ihr, Glauben heißt auch, Neues mit Gott erleben. Das heißt, hineinzugehen im Vertrauen auf ihn. Und das ist das Bezeichnende von Noah und die Arche. Er vertraute Gott und er griff nicht ein, wie die Arche geführt wurde von Gott. Die Arche war nicht irgendwie den Wellen überlassen, dann wäre sie zerschellt. Dann wäre er nicht auf dem Berge Ararat angekommen. Die wäre kaputt gegangen. Sondern Gott lenkte die Arche. Vielleicht hat ein Engel davor gesetzt, ich weiß es nicht, wie auch immer, wer das Steuer geleitet hat. Aber Noah bekam nicht das Steuer in die Hand. Wisst ihr, was es mir sagt? Manchmal ist es gut, das Steuerrad unseres Lebens, auch das Geistliche, mal Gott abzugeben und sage, lenke du mal. Führe du mal. Ich rede nicht im Fatalismus das Wort. Wir haben auch Eigenverantwortung, das weiß ich alles. Aber ich sehe zu viel dessen, das gemacht und getan wird. Da fehlt es immer noch, anstatt mal zu sagen, ich habe getan. Und ich sage dir es einfach mal so hinein in den Raum und zu dir. Vielleicht hast du alles, was möglich war, getan, wo du sagst, da muss Gott doch jetzt auch was tun. Und Gott sagt, lehn dich zurück. Entspann dich. Lass mich mal machen. In deinem Sein, in deiner Persönlichkeit, aber auch in deiner Situation, die persönlicher Art sein kann, in Familie, im Umfeld, in Firma, wo auch immer du dein Zuhause hast, im Alltag, lass Gott doch mal gehen. Lass Gott doch mal wirken. Ich stehe hier vor euch, weil Gott gewirkt hat und wirkt und nicht, weil ich wusste, wie es geht. Und so dachte ich, das reicht nicht, dass du mal vorne stehst. Und da habe ich mal die Gelegenheit bekommen in den 80ern. Da war ich allerdings noch nicht in der Berufung. Deswegen glaube ich auch, mal sehen, wir springen halt ein bisschen, ja. Aber es sind so, Mose ist für mich so ein exemplarisches Beispiel. Der bewältigte seinen Alltag. Er war dort bei der Hütte die Herde seines Schwiegervaters. Und wisst ihr was, ich glaube, Mose hatte sich eingerichtet, so wie es war, war es so, wie war es. Das war sein tägliches Brot, seine Arbeit. Und was passierte? Gott trat ein in seinem Alltag. Ich sag dir, Gott ist in deinem Alltag zu Hause. Wir können gerne in Gemeinde zusammenkommen, wir können Gemeinschaft haben, wir können so ein geistliches Vakuum schaffen. Aber das Leben spielt draußen. Das spielt in deinem Alltag. Das spielt in deinem Zuhause. Und da ist Gott. Rechne damit, ich sag dir, weil ich glaube, dass es einige von euch betrifft. Manchmal habe ich sage, Propheten sind prophetisch, indem sie anfangen schon zu lehren, indem sie predigen. Deswegen habe ich nie einen Text dabei. Ich bekomme es erst an der Kanzel, weil Daniel das so zum Ausdruck brachte. Mir sagt er manchmal so, Pastor, Sonntagmorgen, worüber predigst du denn heute Morgen? Ich sage, das weiß ich nicht. Das bekomme ich erst an der Kanzel. Ich kann auch keine Notizen machen. Ich kann mich auch später nicht hinsetzen an den PC oder irgendwas und sagen, so, das waren mal Gedanken. Herr, nein, ich bekomme es und dann ist es weg. Sobald ich die Kanzel verlasse, ist es weg. Und Gott ist kein Gott. Also ich sag dir mal, weil ich glaube, dass es einige von euch hören sollen heute Morgen. Rechne doch mal mit, dass Gott in deinem Alltag eintritt. Mose war dort in der Wüste. Und er sah einen brennenden Dornbusch. Nun ist es in der Wüste nichts Ungewöhnliches, dass ein Dornbusch durch die Hitze sich selbst entzündet. Das kannte er. Aber wisst ihr, warum er auf diesen Dornbusch gegangen ist? Der hörte nicht auf zu brennen. Das hat ihn neugierig gemacht. Aber Mose war nicht in der Bereitschaft. Herr, ich habe doch eine große Vision im Herzen. Ich muss doch hier mein Volk retten. Und ich muss. Bin ich schon fast wieder eine Predigt. Eigentlich müsste ich den ganzen Text gleich haben. Aber ich will vielleicht nur wieder zurückkommen. Und Gott begegnete ihm. Einfach hinein in sein Leben. Er war nicht im Tempel. Er war noch nicht im heiligen Zelt. Steht noch nicht mal, dass er zwischendurch die verfügbaren Rollen gelesen hat oder irgendwelche Bibeltexte. Er war im Alltag. Ich habe eine gute Botschaft für dich heute Morgen. Glaub einfach, dass Gott in deinem Alltag eintritt. In deine Persönlichkeit, in deine Familie, in deinen Umständen, wo auch immer. Ich glaube, dass Menschen das hören müssen heute Morgen, weil sie es nötig haben. Rechne damit, dass Gott hineintritt. Und als Mose und Gott sprach, da veränderte sich was. Aber Mose hat es nicht herbeigebetet. Und warum komme ich zu diesem Schluss, es so auszulegen? Weil Mose sich so verhalten hat, völlig überrascht. Er diskutierte mit Gott, denn wenn er gewollt hätte und sagt, ich warte nur immer, der hätte zu Gott gesagt, na endlich hast du mich erhört, Gott. Das hätte er ihm gesagt, er hätte gesagt, du hast hier den falschen Mann und jetzt kommt wieder das Prophetische rein. Mose sagt, ich kann noch nicht reden, ich habe es nicht. Vielleicht komme ich doch noch bei den beiden. um dir heute auch deutlich zu machen, dass du nicht mit allem alleine stehst und nicht alles allein in Brust bewältigen musst. Und Gott kam herein. Ich sag dir, rechne damit, dass Gott kommt zu dem Zeitpunkt, mit dem du vielleicht gar nicht rechnest. 40 Jahre war Mose in der Wüste und dann kam Gott. Du hättest gesagt, hätte auch ein bisschen eher sein können. Bei den wichtigen Aufträgen. In deinem Leben sagst du dir manchmal, Gott kann es auch ein bisschen eher reden, ne? Und ein bisschen schneller kommen. Warum kam Gott nach 40 Jahren? Weil er wusste, jetzt ist Mose reif, den Dienst zu tun. Wisst ihr, wir müssen Gott verstehen. Ich habe mich gefragt, und dieses Jahr, deswegen hast du eine gewisse Premiere auch hier. Dieses Jahr, mit diesem Monat, Mai, sind es 30 Jahre, wo Gott eine Berufung im Prophetischen bei mir ausgesprochen hat. Exakt diesen Monat sind das 30 Jahre. Und ich saß auf der Empore der Gemeinde, ich muss noch ein bisschen vorgreifen, um dir deutlich zu machen, weil ich sehe eine große Anstrengung, Anspannung. Viele Christen, weil auch die Publikationen im christlichen Sektor in vielfältiger Weise sind, die immer so, du musst herbeisehen und du hast nicht, weil du nicht gebetet hast und weil du nicht genug gefasst und weil du dich mit allen anderen Dingen beschäftigst, aber nicht mehr das Wesentliche. Du musst Gott fragen, was ist meine Vision, meine Aufgabe, was soll ich tun und was auch immer. Und ich sehe nicht, dass ein wirkliches Vorankommen da ist. Ich sehe Frustration, Resignation. Und wenn es ganz schlimm kommt, hadern sie noch mit Gott und fliegen aus dem Glauben, weil ihnen die Dinge der Zusammenhänge nicht gesagt wird. Zu viele publizieren Sachen, die ich nicht übereinstimme. Ich habe eine klare Linie. Und in den 80er fragte mich der damalige Pastor der Gemeinde, ob ich nicht mal einen Gebetsabend leiten möchte. Es gibt ja auch so in Gemeinden so gewisse Möglichkeiten, da sagt man, kann man erst mal gucken. Da lässt man sie nicht gleich auf das gesamte Volk los, schon gar nicht, wenn Besucher kommen, von denen, ne, da muss das, aber es gibt so Kreise, so Haus, da kann man, die halten wir einiges aus, da werfen wir sie mal rein. Und dann dürfen sie sich mal beweisen. Und wenn sie das gut machen, dann können sie auch mal da einsetzen, wo auch mal andere kommen, die mit dem Glauben noch nicht so gefestigt sind. Man weiß ja nicht, was sie sonst da alles von sich geben. Und dann sagte der damalige Pastor der Gemeinde zu mir, Amando, willst du nicht mal einen Gebetsabend leiten? Und ich sagte, weiche von mir. Ich sag nein. Hat er auch nicht wieder gefragt. Warum habe ich nein gesagt? Ich hätte ja sagen können, Mensch, so ein Posten vielleicht. Und ein bisschen weiter gedacht, strategisch gedacht. Viele Christen sind ja auch, so eine Gemeinde wird ja auch strategisch gedacht. Wenn ich so, dann komme ich da, dann komme ich in die Funktion. So werden auch überregional, ja, wenn ich das mache, dann bin ich Pastor der Gemeinde und dann werde ich irgendwann mal in den Vorstand des Bundes. Und so läuft das doch. Politische Strategien wird politisch gehandelt. Das meiste wird so strategisch. Ich will da ankommen an der Spitze. Also muss ich auch gewisse Dinge einfach so machen, so wie man im, ich bin ja ein politischer Mensch durch und durch, ja. Wenn du in der Partei was werden willst, musst du erstmal Plakate kleben. Sonst wärst du nichts. Aber wenn ich Plakate geklebt habe, also du bist ein Quereinsteiger mit hoher Intelligenz, dass sie sagen, der hat einen Namen, den schieben wir gleich auf die Liste. Das verärgert natürlich wie die anderen Parteimitglieder. Aber nur weil alles musst du erstmal Handzettel verteilen, Plakate kleben. Und dann sagt man, ja, der ist wie die Sache der Partei. Und dann können wir ihn auch irgendwann mal in den Landtag schicken oder in den Stadtrat und so weiter. So läuft das. Und so machen das viele Christen. Wenn ich das mitmache und so weiter, hätte ich ja sagen können. Aber ich habe gesagt, nee. Hat auch nicht wieder gefragt. Warum habe ich das gesagt? Weil ich mich gut selbst eingeschätzt habe. Wenn ich so in der Predigt beiwohnte, sag ich mal, der Predigten, die auch so zum Teil gesagt, wunderbar, schön ausgelegt, also irgendwie. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe den Bibeltext gelesen und mir fiel dazu nichts ein. Ich habe gedacht, wo haben die das bloß her? Das war für mich ein in sich abgeschlossenes Geschehen. Wie kann man dazu was erzählen? Das steht da so, wie es ist und fertig ist es. Und so hatte ich mich eingeschätzt. Und jetzt sage ich immer, Gott hat Humor. Da hatte ich 11 Jahre den Bücher, erstmal war es anders. Im Mai 93 sitze ich auf der Empore der Gemeinde und ich weiß gar nicht, um was es an den Abend in der Predigt ging. Und auf einmal, aus dem sprichwörtlichen Nichts, kommt so ein Blitzgedanke. Amando, du hast doch mal eine Prophetie bekommen. Und später wusste ich, in welchem Zusammenhang die mir gegeben wurde, wusste ich noch. Und habe eine Nacht gefragt, sinnigerweise auf einer Hochzeitsveranstaltung, nicht meiner, sondern wo ich Gast war. Und dann kam ein Bruder auf mich zu und sagte, ich möchte mit mir reden. Und ich dachte, oh, das war so das Alter, so Ohren lang ziehen. Und er sagte, ich habe ein Wort für dich. Und später habe ich dann nachgefragt, das war 1975. Und wir hatten schon Mai 93. So viel dazu, wann erfüllt sich meine Prophetie. Also hab Geduld und Ausdauer. Und auf einmal kam ein Blitz, da war doch mal eine Prophetie für dich. Aber ich habe da nichts mehr drauf gehabt, es war nur da. Und da bin ich ja praktisch. Du kannst mit Gott ganz praktisch sein und reden, ja? Manche haben so ein Verständnis von der Heiligkeit und Herrlichkeit Gottes. Du kannst sagen, hey, so bin ich drauf. Der fällt nicht vom Thron. Der hat mit dir kein Problem. Der würde eher sagen, wenn ich nur solche Problemkinder hätte, wie du gerade bist, dann wäre ich der Glücklichste im Himmel. Du bist einer der leichtesten Fälle Gottes. Mit dir hat Gott kein Problem. Aber du hast ein Problem, weil du dich falsch einschätzt. Und ich sage dir Folgendes. Du kannst Gott nicht enttäuschen. Manche Christen sagen, oh, ich habe Gott enttäuscht. Oh, wie schlimm. Wie kann man einen allwissenden Gott enttäuschen? Enttäuschung kommt immer dann, weil wir den Gegenüber vielleicht falsch eingeschätzt haben, vielleicht nicht für möglich gehalten haben, der sich verändert und damit eine Beziehung sich auch verändern kann. Und dann sind wir enttäuscht. Und dann Menschen sagen, hätte ich nie von ihm gedacht, ich bin enttäuscht. Mit dem konnte ich doch so gut. Mit dem habe ich so eine gute Gemeinschaft gehabt. Und schau mal, jetzt haben wir nichts mehr. Das ist menschlich, aber du kannst Gott nicht enttäuschen. Ich glaube, dass es Menschen heute Morgen hören müssen, Gott ist über dich nicht enttäuscht. Weil er allwissend ist, weiß er, was kommt und wie es tickt. Und er weiß auch, warum du so tickst, wie es im Augenblick ist. Und er macht dir keine Vorwürfe. Mach dich frei von persönlichen Vorwürfen. Dass es daran liegen könnte, die Situation, wie sie ist, weil du mit Gott irgendwie nicht da richtig unterwegs bist. Er hat mit dir kein Problem. Nur die Christen machen sich viel Probleme und verstehen Gottes Größe nicht. Und so saß ich im Mai 93 auf der Empore. Und auf einmal kam dieser Blitzgedanke, ja? Aber auf einmal war da. Nicht die ganzen Jahre davor. Nicht. Ich habe nicht gesagt, oh Herr, was bleibt, ist die Erfüllung. Es war weg. Und auf einmal. Und dann bin ich ja praktisch. Deswegen sage ich immer, wir sollen praktisch sein. Und habe ich zu Gott gesagt, Herr, wenn die Prophetie von damals, von dem ich gar nicht mehr inhaltlich so auf dem Laufen bin, wenn die Prophetie von damals noch Bestand hat für heute, dann tu was. Ich möchte dir sagen, weil ich glaube, ich brauche heute in großen Teilen vielleicht gar nicht prophetisch auf dich persönlich zukommen. Ich glaube, jetzt schon ist der Geist der Prophetie zu wirken und spricht eure Herzen an. Sag doch mal ganz praktisch zu Gott, mach was. Ich sitze da. Ich bin in der Situation, mach du mal. Und habe ich zu Gott gesagt, wenn die Prophetie von damals noch Realität ist für heute, man muss ja auch, ne, dann tu was. Ja. Und auf einmal kam der sprichwörtliche Blitz vom Himmel, sage ich jetzt für mich. Ein subjektives Handeln, deswegen ist das schwierig. Zu sagen, wie kann ich mir sicher sein, dass Gott mich wie und immer auch meint? Oder wie kann ich sicher sein, das Reden Gottes ist in mir drin und er macht, das ist was Individuelles. Niemand kann dem anderen sagen, wie er sich die Sicherheit der Empfindung hat, weil es nie gleich ist. Und dann kam so das Feuer Gottes auf mich. Ich habe schon immer gehört, dass es sowas gibt, aber Gott an sich so zu erleben und zu erfahren, ist ganz was anderes. Ja? Von anderen hören, wie Gott sein kann, aber wenn du ihn persönlich erlebst, ist eine ganz andere Welt. Und ich, voll des Geistes, muss ich wirklich sagen, bin von der Empore runtergegangen. Ich brauchte kein Philippus-Erlebnis. Ich sage gerne zu meinen harten, charismatischen Geschwistern, wieso gibt es im Reisedienst derer, die von Gott berufen sind, gar kein Airlines? Es gibt kein Philippus-Airlines. Was für Kosten würden wir uns sparen? Und wie einfach wäre das? Ich komme hier sozusagen wie Philippus, der wurde versetzt, ja? Auf einmal bin ich hier. Und wir beenden, ich sage, Herr, es geht nach Hause. Wusch, bin ich in Hamburg. Zieh mich um, schlafe in meinem eigenen Bett. Ich sage, ich muss wieder noch mal nach La. Wusch, wo bleibt Armando denn? Wusch, steht er mitten in La. Wieso gibt es das eigentlich nicht? Wir müssen aufpassen mit dem Wort Gottes. Wir dürfen nicht eins zu eins alles übertragen. Es gibt Einzelerfahrungen Gottes, wo er mit Persönlichkeiten so gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Und ich brauchte, wie gesagt, kein Philippus-Erlebnis, weil den Gang nach unten konnte ich. Aber ich ging nicht mehr mit den fünf Sinnen, die einen so beherrschen und sagen, was hast du vor, was machst du jetzt? Es war eher ein Geführtwerden. Und ich komme nach vorne zum Pastor und sage zu ihm, darf ich hier mitbeten? Da waren schon, ich will es ja nicht schmälern, ich will es nur mal sagen, wie Gott ist, ja. gar gewisse Ordnung dürfen wir haben, dürfen wir auch pflegen. Ich will ja jetzt hier nicht alles, wie sagt man, alles vom Fundament her zerstören und zum Zusammenbruch bringen. Aber manches wäre gut, wenn Gott das erschüttert und zusammenbrechen lässt, weil vieles hat Strukturen, vieles hat Statik, in dem Gott gar nicht mehr rein kann. Wir haben so unsere Vorstellung, wir haben so unsere Meinung, wir haben so unsere Gestaltung. Und dann betet man, dass der Heilige Geist sich bewegt, aber der Geist bewegt sich, wie er will. Einen Wind kannst du auch nicht abschätzen. Wer in der Fläche, wie ich glaube, du bist ja auch Radfahrer. Bei uns hier, bei euch ist es vielleicht etwas anders. Aber in Norddeutschland hast du so flaches Land. Du kannst dich, in welche Richtung du dich mit dem Fahrrad auch wendest, du hast immer Gegenwind. Komisch. Da ist eine Begrifflichkeit von mir. Ich habe einen Bruder, der fährt auch gerne da aus dem Bergischen irgendwo. Und ich sage, oh Mensch, immer diese Berge. Ja, sagt er, aber dann geht es auch mal schön bergab. Aber bei euch im Norden, sagt er, da bist du ja nur auf gerader Strecke gegen den Wind. Und da weißt du wohl, das heißt, der Heilige Geist bewegt sich, wie er will und wie ein Wind. Weil du kannst das nicht abschätzen. Da habe ich gedacht, oh, jetzt habe ich Rückenwind. Jetzt habe ich vorne, wenn ich so rumfahre, um nach Hause zu kommen, müsste ich ihn eigentlich im Rücken haben. Nein, der hat sich gleich mitgewendet und ich habe ihn wieder von vorne. So viel dazu. Der Geist Gottes bewegt sich, wie er will. So, nun waren alle die schon irgendwie vorbereitet wurden auf den Dienst, im Gebetsdienst. Ich nach unten, ich sage, Pastor, darf ich hier mitbeten? Oh, doch, dann mach mal. Nun stand ich da. Ich hatte kein Pfefferminz dabei. Ich wusste nicht, ob mein Deo versagt hat. Ich wusste nicht, dürfen die Brüder, die Schwestern die Hände auflegen, wenn ja, überhaupt, oder muss die Ehefrau dabei sein. Ich hatte gar nichts, aber ich hatte das Feuer des Heiligen Geistes. Und ich nach vorne, stehe da, standen so schön alle drei da. Die anderen waren, die das so schon kannten, die machen, was machst du jetzt? Irgendwo fängst du an. Geh zu dem Ersten hin, will ihm die Hand auflegen, kippt er um. Ich kannte das, ich denke, oh, ich kann vom Sehen kannte ich das. Zum nächsten habe ich nicht berührt. So die Distanz, wie wir jetzt haben. Zack. Und dann auf einmal lagen alle. Da habe ich mich wieder hingesetzt. Gab ja nichts mehr zu tun. Sonntag später, und dann habe ich nicht gesagt, oh wei. Oh, hoffentlich hat das auch jeder gesehen. Oh, nächstes Mal, da gehst du aber zu sagen. Ich saß wieder, Predigt. Segnungsdienst fängt an. Ich saß da wie, und auf einmal. Oh, denke ich, was geht's wieder ab hier? Wenn du jetzt nicht aufstehst, verbrennst du samt den Stuhl. So brannte es in mir, der Heilige Geist. Du musst nach vorne. Ich wieder nach vorne. Ich sage hier mitbeten. Ja, Mama. Wieder. Zack, zack, viel so. Und das ging einige Sonntage so. Und dann leg die Hände auf und die Leute bleiben stehen. Da machst du dir Gedanken. Ist der Heilige Geist gewichen? Wisst ihr, was das Gefährliche ist? Wenn du meinst, so wie es dann immer auszusehen hat oder aussieht, ist Gott da. Und wenn es mal anders ist, dann ist er nicht da. Das ist falsch. Wisst ihr, sobald wir anfangen, eine Art Methodik zu erkennen, so werden mal teilweise auch Gemeinden gebaut und sie werden alle scheitern. Ich sage das Land auf Land ab. Alle sogenannten Gemeindewachstumsprogramme werden am Ende alle scheitern, auch wenn sie offensichtlich erstmal gut erscheinen und einen Erfolg haben. Sie werden alle scheitern, weil sie nicht vom Geist Gottes geführt sind. Methode ist tödlich. Auch im Reiche Gottes. Dieses gleiche Statische. Wir machen das immer so und dann kommt das ja irgendwie bei den Leuten an. Und Gott sagt, ich sage immer, nicht wegen der Theologie, sondern trotz mancher Theologie wirkt Gott trotzdem. Und manche vertrauen es und sagen, ich habe doch eine Theologie und wenn ihr den folgt und wenn ihr das macht und die Zehnten entsprechend gebt und was es da alles gibt, der segnet Gott dich. Gott sagt, nicht weil der das sagt, segne ich, sondern weil ich Gott bin. Ich segne dich. Wir müssen aufpassen, dass manche verstehen das nicht. Gott ist gnädig. Gott ist barmherzig. Er hört nicht hin und sagt, so wie der redet, muss er ja gesegnet sein. Sondern Gott sagt, ich segne, nicht weil er theologisch richtig ist und redet, sondern ich segne, weil ich Gott bin. Aber nicht, weil seine Theologie gut ist. Und manche ziehen einen falschen Rückschluss und glauben, weil die Wirkung Gottes da ist, ist auch ihre mitbegleitende Theologie richtig. Das ist falsch. Und dann fangen sie an, sich in diesen Dingen nur so zu bewegen. Und sagen, so rede ich so und dann. Und ich gehe einfach rein in die Versammlung und sehe, was der Geist wirkt und läuft. Und dann blieben die Leute stehen. Und dann kamen die Ersten zu mir, haben gesagt, Armando, ich bin zwar stehen geblieben und nicht umgefallen, aber das, was du gesagt hast, ist exakt das, was sich in meinem Herzen bewegt. Und ich war schon zu lange unterwegs mit Gott und habe genug gehört. Und auf einmal klickte das. Da erkannte ich, was das war. Und dann hat sich das entwickelt und gereift. Aber ich sagte, ich habe es nicht verlangt. Ich hatte mal den Gabentest gemacht. Ich weiß nicht, ob einige von euch den kennen. Das war vor meiner Berufung. Da bekam ich bei Prophetie 0 Punkte. Ich hatte was auch positiv ist, ja. Ich hatte die sogenannten Marterdienste bekommen. Gastfreundschaft und so. Aber ihr wisst ja, was ich meinen charismatischen Geschwistern immer sage. damit wir auch die Rollen mal richtig verstehen im Reiche Gottes. Auch in einem Gottesdienst, wo alle begeistert die Hände heben, muss es Hände geben, die die Brötchen schmieren, ja, und den Kaffee austeilen. Deswegen, und ich, das ist auch heute dessen, was auch deutlich werden soll, deine Wert zieht sich da nicht von ab, dass du meinst, das sei geistlich oder ungeistlich, sondern das Tun mit dem Herzen ist entscheidend. Nicht das, was wir manchmal so denken, das ist eine geistliche Arbeit, das ist eine praktische Arbeit, sondern alles, was im Reich Gottes in der Gemeinde getan wird, dient den Geschwistern und dem Herrn. Und da ist es nicht die Frage, ob du nun vorne stehst, sondern wo du deinen Platz hast und mit welchem Herzen du das machst. Gott wird nicht die äußeren Handlungen und das Getue segnen und belohnen, sondern mit welcher Herzenseinstellung du dich hast. Man muss wissen, das ist mein Platz, da fühle ich mich wohl, da tue ich meine Tätigkeit, alles in einem Miteinander, die in dem Reiche Gottes ist. Es ist ganz wichtig, dass du die Dinge verstehst. Und das wird von Gott in der Ewigkeit bewertet und nicht das, was manchmal so in den Vordergrund. Es gibt Dienste, die haben mehr so einen Podiumsdienst, die sind mehr im Vordergrund. Aber wir brauchen auch die allen anderen Dienste. Ich glaube, das Reich Gottes und die Gemeinde Jesu wächst nur dadurch, dass die Dienste in einem Miteinander zusammenkommen. Anders funktioniert das nicht. Und jetzt hat Gott angefangen, mich da an diese Berufung hereinzuholen. Und da ich kapiert hatte, was los ist, habe ich angefangen, mich mit der Thematik zu befassen. Und so bin ich weiter gewachsen, habe zugenommen, bin gegangen und so weiter und so fort. Aber ich habe es nicht erahnt, nicht gewusst, mir nie für möglich gehalten. Und jetzt hat Gott immer Humor. Und da hatte ich ja damals dem Pastor gesagt, eine Gebetsstunde, das wird nichts. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt 11 Jahre in den Büchertisch gemacht. Und auf einen Dienstagabend zur Gebetsstunde kommt ein Ordner auf mich zu und sagt, du sag da, der ist doch kein Pastor da. Zu der damaligen Zeit hatte die Gemeinde 4 Pastoren und 8 Älteste. Da solltest du ja wohl die Dienste abdecken können. Ich sage, die werden noch oben in der Sitzung sein. Die verzögert sich alles. Es wurde 7:45, 8:10, niemand kam. Und dann sagt er, du musst nach vorne. Ich sage, ich nach vorne? Ich sage, bei meiner Taufe habe ich ein Zeugnis gegeben, das war mehr schlecht als recht. Und ich meine, das wird dumme Ausrede, mir kam nichts besser in den Sinn. Ich sage, ich habe noch nicht mal eine Bibel mit. Ein gut sortierter Büchertisch hat natürlich auch eine Bibel. Ich sage, ich habe noch nicht mal eine Bibel mit. Da sagt er, das macht nichts, hier bleibt immer was liegen. Greift in seinen Schrank und gibt mir da eine liegende, vergessene Bibel. Da gehe ich nach vorne, sage ich zu meiner Frau, was machen wir jetzt? Da sagt sie, spricht Spruch über die blutflüssige Frau, wie im Hauskreis. Da habe ich gedacht, das war auch nichts. Und da habe ich gedacht, wo steht das? Ich sage deswegen, ich sage von vorne, wie es ist, nicht wie andere. Es gibt ja Leute, die stellen sich vorne hin und du denkst, wow, ich sage, wie es ist. Wir müssen die Dinge von vorne auch benennen, wie sie sind und nicht schön Wetter reden. Und da habe ich neben mir eine Schwester sitzen gehabt, ich sage mal, eine wandelnde Konkordanz ist das. Ich sage, Astrid, wo steht denn das mit der blutflüssigen Frau? Ich sage, die Bibelstelle. Ich gucke, stimmt. Da habe ich gedacht, Herr, zu dem Zeitpunkt war die Gemeinde 75 Jahre alt. Da habe ich gesagt, das wird die kürzeste Gebetsstunde, die Gemeinde in 75 Jahren sie erlebt hat. Du wirst erst mal sagen, was du da überhaupt vorne zu suchen hast, denn du weißt gar nicht, wie du da hinkommst. Und dann betest du bestenfalls noch ein gemeinsames Gebet mit allen für Kranke. Und um 7:45, ich sage es jetzt mal so, ist der Spuk hier vorbei. Und dann haben sie angefangen, Pfingstjubellieder zu singen, wer sie noch kennt, ja, diese schönen Lieder, die haben ja Aussagekraft. Also sind manchmal so lang, die Lieder, da musst du sagen, wir singen nur die 3, 5 und 8, weil die anderen 12 lassen wir weg. Du kannst, wenn die gewisse Pfingstjubellieder von der Länge her, da kannst du 3 Viertel des Gottesdienstes nur allein mit den Liedern abdecken. Und der Bruder haut in die Tasten, habe ich gedacht, hast ja Zeit zum Überlegen. Das dauert ja, bis die abgesungen haben, ne? Und auf einmal war der fertig. Ich denke, so kurz. Ich nach vorne und wollte gerade ansetzen, zu erklären, was ich selber nicht verstehe. Da macht das wusch. Und nach 1,5 Stunden war ich wieder in der Wirklichkeit zurück. Mit Bibelauslegung, mit Gebet für Kranken, mit Prophetie und alles. Das ist Gott. Wenn einer gesagt hätte, und die Gemeindeleitung hat gesagt, sie haben nie herausbekommen, warum gerade dieser Abend unbesetzt geblieben ist. Es hat sich nicht herausfinden lassen, warum war dieser Termin nicht besetzt. Das war Gott. Und so ist er. Und wenn man mich vorher gefragt hätte, kannst du mal aushelfen? Ich gesagt, nee. Also das wird nichts. Und so hat Gott mich trainiert. Und deswegen glaube ich, um es mal anders zu formulieren, nicht zwanghaft sich in Situationen hineinbegeben, sondern von Gott hineinführen lassen. Viele Christen sagen, ich muss ja den bekehren, ich muss mit denen über Glauben sprechen. Entspann dich. Vielleicht halte ich morgen früh die Predigt, ich weiß es noch nicht, bei mir springt das, es kann auch ganz anders sein. Was heißt eigentlich erfolgreich evangelisieren? Ich glaube, dass viele Christen bedrückt sind, viele Christen irgendwie niedergeschlagen sind und sagen, ich kann es nicht, jemanden zu erreichen. Und mein Zeugnis, und mit wem, was ich gesprochen habe, das hat den Menschen nicht erreicht. Weißt du, wir müssen unterscheiden zwischen dem, was wir in der natürlichen Welt sehen und was in der geistlichen Welt geschieht. Das sind zwei Paar Schuhe. Wir müssen aufpassen, dass wir Dinge, die wir vor Augen sehen, nicht davon ableiten, dass wir sagen, deswegen waren wir erfolgreich oder wir waren nicht erfolgreich. Vielleicht spreche ich morgen darüber. Ich weiß ja, was los ist. Manche Christen sind so unter Druck, unter Bedrängung, dass sie sagen, ey, ich kann das nicht auf die Straße gehen. Du musst nicht auf die Straße gehen. Das hat gar keinen Zweck, unter Zwang zu kommen. Und ich kann dies und jenes nicht. Ich kann einfach nicht. Du musst es auch nicht. Ich habe da eine klare Antwort drauf. Was heißt es eigentlich, erfolgreich sein? Was heißt erfolgreich evangelisieren? Und wisst ihr, was das Entscheidende ist? Die Enttäuschungen zu verarbeiten und zu verkraften. Wenn ich nicht vorbereitet bin auf das, was passiert mir, wenn ich anfange, Gott zu dienen, dann bleiben Enttäuschungen nicht aus. Und Enttäuschungen können dazu führen, dass man denkt, man packt es nicht, man hat es nicht. Und man ist so enttäuscht, weil man denkt, man hat Gott enttäuscht. Aber du kannst Gott nicht enttäuschen. Und das ist ein ganz großes Problem. Und dann sagt man, nee, ich kann es nicht, ich schaffe es nicht, ich mache es nicht. Und dann hast du ein Problem, dann kriegst du ein Problem. Du musst trennen zwischen dem, was wir sichtbar Ernte nennen. Ich habe eine ganz klare Linie. Wenn ich die Predigt oder den Text bringe und darüber spreche, Jesus' Verwerfung in Nazareth. Jesus war eigentlich der erfolgloseste Evangelist aller Zeiten. Gerade immer 70 oder 72 und dann noch die 12. Die 72, die hauten schon mal ab. Am Kreuz waren nur die drei Frauen. Das heißt, sie liefen davon. Nichts war gut. Er war in Nazareth, da komme ich denn von da aus, aber dann kommen noch einige Bibelstellen zu. In Nazareth kam er nicht an. Na Jesus, du musst deinen Stil ändern. Weißt du nicht, wie man erfolgreich Marketing betreibt? Das ist alles das, was derzeit läuft in den Gemeinden. Oder sozusagen initiiert wird. Ich sage, das ist alles Bullshit. Das wird nichts werden. Das wird nichts werden. Ich komme vielleicht morgen früh in die Predigt hinein, um dir deutlich zu machen, was es heißt, ein Werkzeug Gottes zu sein und wie das funktioniert. Und jetzt habe ich dann von Gott diese Auftrag, diese Berufung, die niemand in mir gesehen hat. Aber Gott hat es ausgelöst. Der erste Punkt, den du verstehen musst, du kannst dich zurücklehnen, entspannt sein, du kannst in den Gottesdienst kommen, sitzen, Predigt hören, Lobpreis mitmachen und sagen, Gott, ganz mache ich es dir einfach. Gott, hast du etwas für mich, was über das hinausgehen soll, was ich derzeit tue oder nicht tue, dann tu du was. Du musst Folgendes sagen, nicht ich bin der Initiator, sondern Gott ist der Initiator. Wir sind nur Kanäle und Gefäße und Werkzeuge. Das hört sich immer alles theoretisch gut an. Aber wir sind nicht Gott. Wir sind nicht die Initiativen. Jetzt, das schaffe ich ja morgen alles gar nicht. Vorletzten Sonntag habe ich mich ein bisschen vertan. Ich weiß nicht, im Kalender einfach zu weit geblättert. Und ich dachte, das wäre Pfingstsonntag. Und ich fange in der Gemeinde, wo ich einmal im Monat bin, an zu predigen. Ich sage, wir wollen auf den Pfingstsonntag kommen. Das passt ja ganz gut. Ich will mal über die Wirkung des Heiligen Geistes und was der überhaupt in uns wirkt. Und wie viel Verantwortung haben wir und was hat der Heilige Geist? Die haben sich mich erst so cool erstaunt angeguckt. Und als wir zu Hause waren oder auf dem Weg nach Hause, sagt meine Frau, Pfingstsonntag ist erst in 4 Wochen. Da bin ich auch da und da kann ich die Pfingstpredigt nicht halten. Und ein Bruder aus der Gemeinde sagt, er hatte den Morgen gebetet, dass man eine Predigt kommt über den Heiligen Geist. Ja, so ist Gott. Der hat Humor. Und der Heilige Geist als Initiator. Mach doch einfach mal gar nichts weiter. Vielleicht komme ich da noch drauf, dass du da auch mal eine Initiative in der Form ergreifen darfst. Abgeben an Gott. Einfach mal sagen, Herr, ich lehne mich mal zurück. Ich warte mal, was du draus machst. Und er macht Gutes draus. Ich höre viel und ich weiß, dass ich da nicht mit allen mir Freunde mache, aber ich bin ja nicht unterwegs, um mir Freunde zu machen, sondern das mitzuteilen, was ich aus dem Herzen empfinde, sagen zu müssen. Viel wird von Veränderung, Charakter und alles, was ich höre. Lass dich doch mal durch Gott verändern. Lass ihn doch machen. Du wirst in diesen Tagen bis heute, bis morgen Mittag etwas anders hören, als du es sonst gewohnt bist zu hören. Ich werfe alles auf ihn. Wenn Gott Gott ist, wenn du die Bereitschaft hast, ich sag dir das, wenn du die Bereitschaft in deinem Herzen hast, ihm gegenüber zu sagen, mach du mal in meinem Leben, von dem du am besten weißt, Ton in der Hand des Töpfers und dann form mich doch mal. Und Gott ist Herr deiner Umstände und deiner Situation. Als sie in der Arche waren, das war ein ungewöhnlicher Augenblick. Das muss ich von drinnen angehört haben wie sonst was. Ich glaube, dass die gezittert haben und sich vielleicht zwischendurch mal gefragt haben, wo landen wir? Die Geräusche, die sie hatten, die müssen gedacht haben, also das dauert nicht mehr lange. Dann ist Feierabend hier. Da ein Geschaukel, ein Gemache. Unser Leben ist so, dass es ein Auf und Ab, ein Geschaukel ist. Und er musste eine Orientierung haben. Ich glaube, in Noah war diesen Frieden Gottes. Und diese, oder vielleicht, ich will es mal anders formulieren. Ich glaube, dass sich der Friede Gottes und die Ruhe Gottes auf die Bewohner und auf die Tiere auch in die Arche gelegt haben. Sie hatten keine Panik. Viele Christen haben in unseren Tagen Panik und Unruhe. Als ich über die Pfingstpredigt gesprochen habe, da sagten Jünger, da sagt Jesus ja zu Apostelgeschichte 1, ihr werdet mit erster Kraft aus der Höhe, ihr werdet empfangen den Heiligen Geist, ihr werdet meine Zeugen sein. Und dann sagten sie, wird dann die Herrschaft kommen, die wir erwarten? Sie sagt nichts anderes, die Regierung, die wir haben, die möchten wir gerne abschütteln. Die Weltlage passt uns nicht. Viele Christen machen sich mehr Sorge um die Weltlage als um die Beziehung zu Jesus. Und wisst ihr, was ich da gepredigt habe, weil es mir kam? Ich habe ja keine Manuskripte, das kriege ich mir so gegeben. Und jetzt kommt der Gedanke wieder. Wisst ihr, warum sagt Jesus zu seinen Jüngern, Gott weiß es und kennt es schon, ihr braucht das nicht zu wissen. Du musst nicht wissen, wie Ukraine ausgeht, du musst nicht wissen, was Putin ist, du musst nicht wissen, ob die Inflation wird, du musst nicht wissen, woher kommt der Antichrist und wenn ja und wie und sieht das aus. Du musst das nicht wissen. Gott sagt, darum kümmere ich mich. Kümmere dich um die Beziehung zu mir. Christen sind so verbohrt. Hast du nicht mal ein Wort, was mit der Ukraine und Putin und was? Und wird gebetet und gemacht und getan. Aber keiner redet davon. Ich bin dir sehr klar. Ich sage nicht, dass Gebet falsch ist. Aber wisst ihr, was zum Beispiel der Punkt war bei Mose und beim Pharao? Natürlich sollen wir beten. Aber wisst ihr, was auch der entscheidende Punkt war? Gott verstockte das Herz des Pharao. Wer sagt nicht, dass das, was wir derzeit erleben, zu dem Endzeit- und Heilsplan Gottes gehört? Du brauchst nicht wegen Putin beten, sondern vielleicht sagt Gott, das ist in meinem Heils- und Entscheidungsplan für die Endzeit drin. Du wärst vielleicht mit Mose in das heilige Zelt, na gut, das hat er später gehabt, in das zurückgegangen, zu dem Volk gesagt, lass uns fasten und beten, dass der Pharao erweicht wird. Es gibt Sprüche, Gott lenkt die Herzen der Menschen wie Wasserbäche. Aber warum hat er das Herz des Pharao verstockt? Weil Pharao sich verblendet hat, weil Pharao sich nicht verändern lassen wollte und weil Gott sagt, mit Pharao habe ich eine Absicht. Ich werde ihn vernichten. Das kann uns passen oder nicht. Ich sage dir mal so, es kann uns passen oder nicht, was derzeit läuft. Aber ich kann auch sagen, Gott hat das unter Kontrolle. Und es liegt nicht an uns zu wissen, wie es ausgeht. Deswegen lasse ich auch nicht, ohne dass ich hier Namen nenne, aber du kannst es ja nachgoogeln im Internet, auch wenn es einen gibt, der sagt, er wäre von Gott nachts geweckt worden, wir sollen alle beten, sonst kommt die Atombombe durch Putin abgelöst. Das ist großer Quatsch. Mit ihm hat Gott nicht geredet. Der hat seine Ängste nicht im Griff. Der hat darum fantasiert, da hat Gott nicht mit ihm geredet. Aber er kommt das als Prophetie und sagt, Gott hat mich geweckt, wir Christen sollen beten, sonst wird Jelzin eine Atombombe zünden. Ich sage, kein Problem. Ganz entspannt, da wird nichts kommen. Um es so mal zu sagen, wir leben noch in der Gnadenzeit, nicht in der Endzeit. Wir leben nicht in Saunenschalen und Gerichte, sondern wir leben in der Gnadenzeit. Wir sind noch nicht in der Endzeit in dem Sinne mit den Gerichten, das ist eine ganz andere Welt. Deswegen entspannt euch. Gott hat alles unter Kontrolle. Gott sagt einfach, ich kümmere mich darum. Die Weltlage ist nicht deine Sache, das ist meine Sache. Da kümmere ich mich drum. Aber was er will, in deinem Alltag da sein. In deinem Zuhause sein. In deiner Aufgabe sein. In deiner Verantwortung sein. Er will direkt in dein Leben reinkommen. Er will zu dir kommen und sagen, hier bin ich an einem brennenden Dornbusch. Wir werden gleich noch eine kurze Pause machen. Weil ich glaube, das ist jetzt so ein Break, der passt. Ich möchte einen kleinen Aufruf machen, auf deinem Platz, wenn du möchtest, und vor Gott eine Entscheidung in der Form treffen und sagen, Herr, begegne du mir hinein in meine Situation. Komm du, ich übergebe mal alles an dich. Ich glaube, dass es einige von euch hören müssen. Vielleicht hast du dich die Frage gestellt, wie geht's weiter? Was soll ich jetzt als nächstes richtig tun, ja? Propheten sind nicht dazu da, für dich Entscheidungen zu treffen oder die Entscheidungen abzunehmen. Sie sind nur dazu da, das, was ihnen Gott gibt, hineinzusprechen, damit du darauf reagieren kannst. Ich glaube, dass es einige heute Morgen für euch wichtig ist zu hören. Gib doch einfach mal an Gott ab. Sag einfach mal, Herr, ich will mal zuschauen, wie du das Problem löst. Was ich selber vielleicht mit mir habe, aber was ich auch in meinem Umfeld habe, Familie, wo auch immer. Herr, ich will einfach tun, was der Alltag mich herausfordert zu tun. Mose war in seinem Alltag. Suchte nicht Angesicht Gottes. Er hütete die Schafhirte seines Schwiegervaters. Das war sein Job. Keine Vision, keine Erwartung, kein Wissen, Gott wird mir begegnen und dann werde ich und so weiter. Nichts dergleichen, sondern Gott war auf einmal da. Wisst ihr, wir müssen manchmal, auch wenn es uns nicht schmeckt, und da glaube ich, dass es einige heute Morgen von euch auch betrifft, einfach mal eine Situation annehmen. Schwer, ne? Einfach mal sagen, Herr, ich muss das nicht gut finden, was ist, aber gib mir die Kraft, damit umzugehen. Ich glaube, dass Gott einigen von euch die Kraft geben wird, damit umgehen zu können, was im Augenblick so herausfordernd ist. Und ich habe eine klare prophetische Aussage dazu. Er wird sich um die Lösung, um die Antwort kümmern. Er wird es tun. Nicht du musst es tun, sondern Gott wird es tun. Ich spüre das im Geist, dass es heute Morgen das ist, was ich euch sagen soll. Und wenn du möchtest, darfst du an deinem Platz aufstehen und ich werde für dich beten. Ja. Ich werde noch erst, ich bete gleich. Mal sehen, Wasser zu Wein. Zu Kaffee eher. Ich bin mal in Ostdeutschland in einer Gemeinde gewesen, da habe ich auch gesagt, das wäre ein Wunder. Ich will Wasser trinken und das wird auf einmal Wein. Und anderen Tags trinke ich mir, das ist aber ein leckerer Apfelsaft. Ich kipp und kipp. Und nach dem Tagesseminar sagten Schwestern zu mir, na, wie war der Wein? Ich sage, welcher Wein? Ja, sagt sie, wir haben das abgefüllt in neutrale Flasche. Und ich habe gedacht, da musst du fragen, so ein guter Apfelsaft. Aber ich war noch so gut drauf, ich vermute, den Alkoholgehalt des Weines hat der Herr entzogen. Und ich dachte, weißt du, das ist ein leckerer Apfelsaft. Wo kriegen wir den denn her? Ja, man muss also aufpassen, denn manche haben den so, ne? Ich werde jetzt für euch, die ihr steht, beten und dann gehen wir in eine kurze Kaffeepause, 20 Minuten und dann machen wir nochmal eine Session. Dann komme ich auch nochmal wieder zum Bibeltext rein. Vater, ich danke dir für den Verlauf dieses Vormittags bis jetzt. Ich danke dir, himmlischer Vater, im Namen Jesus für die Wortgebung des Heiligen Geistes. Ich danke dir für jeden einzelnen wertvollen Menschen in diesem Augenblick, der durch seine Haltung dir gegenüber zum Ausdruck bringt, herkomme, geh du hinein in meine Situation, greif du ein und ich will einfach an dir abgeben. Ich will einfach mal loslassen. Ich will einfach mal abwarten. Ich will einfach erwarten. Herr, gib eine Erwartungshaltung, gewirkt durch den Heiligen Geist. Gott wird kommen und hineinkommen in die Situation. Sie wird nicht bleiben, wie sie ist, weil du der antwortende und verändernde Gott bist. Herr, bitte für jeden Einzelnen, dass er den Glaubensmut und die Glaubenskraft von dir empfängt. Herr, und ich bitte auch, dass jeder Versuch des Feindes, es zu rauben, durch Sorgen, Gedanke oder Zweifel, die Fragestellung, kann das denn noch wirklich werden und soll es denn noch so sein? Herr, ich bitte, dass das geblockt wird durch die Kraft des Heiligen Geistes und dass jeder Versuch des Feindes, deine Verheißung aufzuhalten, deine Verheißung verzweifelt zu sehen, keinen Erfolg hat. Herr, segne jeden einzelnen meiner wertvollen Geschwister in der Kraft des Heiligen Geistes, in der Güte Gottes, im Namen Jesus. Amen.
Zwanzig Minuten Kaffeepause.